Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen, mein Name ist Dirk Furig. Wir sprechen heute über neue Literatur aus Serbien und den neuen Roman, den ersten, der Schauspielerin Katja Riemann. Zunächst widmen wir uns aber dem 200. Jubiläum des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dem Zusammenschluss der deutschen Verleger und Buchhändler, gegründet am 30. April 1825. Stefanie Jakobs leitet das Buch- und Schriftmuseum an der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und hat die Geburtstagschronik Zwischen Zeilen und Zeiten mit herausgegeben. Von ihr wollte ich wissen, was die andere Geschichte des Börsenvereins ist, denn so lautet der Untertitel ihres dicken Bands.
Naja, wenn wir uns eine Geschichte vorstellen eines Verbandes, der jetzt in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiert, dann denkt man an einen dicken, selbstverliebten Wälzer in Leinen gebunden und Lesebändchen, also ein Coffee-Table-taugliches Buch. Wir wollten dieses ausdrücklich nicht machen, sondern eher eine Kladde zum Blättern vorlegen. Das heißt, ein leichtes Buch, das trotz der 600 Seiten, die es immerhin umfasst, nicht den Eindruck eines abgeschlossenen Werkes macht, sondern tatsächlich ganz kursorische, auch anekdotenreiche Blicke in eine viel furiosere Geschichte, als wir das auch geahnt haben, blättern. Deshalb eine andere Geschichte.
1825, am 30. April, wurde der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gegründet. In Leipzig damals, wo Sie ja jetzt auch sitzen, an der Deutschen Nationalbibliothek. Warum konzentrierte sich damals denn alles ausgerechnet in Leipzig?
Das hat eine ganz lange Vorgeschichte, schon am Anfang des 19. Jahrhunderts. In Leipzig kreuzen sich nämlich die beiden zentralen Handelsstraßen des Mittelalters, die Via Regia und die Via Imperii. Das heißt, Leipzig war immer schon, da war immer schon Welt unterwegs.
Das heißt, es ging auch ums Geschäft schon damals und um die Handelsverbindungen, nicht wahr?
Dem geht es dem Börsenverein in seiner ganz langen Tradition nicht ausschließlich. Es ist ein Wirtschafts- und Kulturverband. Aber tatsächlich war die Gründungsidee eine rein geschäftliche, nämlich eine Optimierung von Abrechnungsmodalitäten. Sie wissen, die Leipziger Buchmesse ist eine alte Tradition. Es kamen zu den Buchmessen immer zahllose hunderte Verlegern aus dem ganzen Reich. Und Abrechnungen zwischen Verlag und Buchhandel, die musste irgendwie koordiniert werden. Und der Verleger Kamp, ein sehr bekannter, auch damals schon bekannter Verleger, hatte die Nase voll, wenn ich das so flapsig sagen kann, von dieser unendlich mühevollen Zettelwirtschaft, unkoordiniert, und hat dann eben die Idee gehabt einer ersten Börsenordnung, in der diese Abrechnungsmodalitäten tatsächlich optimiert und standardisiert werden. Das ist der Gründungsgedanke, aber natürlich ging es auch von allem Anfang an um den Zugang zu Wissen, den Zugang zu gedruckten Quellen zu optimieren.
Ein Problem war ja auch der Raubdruck. Da in jedem deutschen Staat ein anderes Gesetz galt in dieser Hinsicht, konnten Verlage einfach irgendwas nachdrucken, was in einem anderen Staat nicht richtig geschützt war.
Ja, definitiv. Das heißt, die Impulse auch des Börsenvereins ist tatsächlich seit Gründung des Börsenvereins das Urheberrecht. Das Verhindern von Raubdrucken, diese unglaublich kleinfleckigen, sehr unterschiedlichen Rechtsprechungen gegen den Raubdruck, zum Urheberrecht tatsächlich zu standardisieren.
Wir machen mal einen kleinen Sprung oder mehrere Sprünge, denn Sie haben ja auch gesagt, das ist ein Werk, in dem man eher so blättert. Man liest dann nicht Seite für Seite, Jahr für Jahr. Also wie eine Chronik ist es zwar aufgebaut, aber das wird man sicherlich so nicht lesen, sondern man springt irgendwo hinein. Gucken wir mal auf die beiden Weltkriege. Man denkt ja eigentlich, Krisenzeiten, das sind schlechte Zeiten für Bücher, aber es war ja zum Teil ganz anders, denn Lesen und Bücher waren ja so etwas wie Durchhaltefutter für die Soldaten. Es wurden Bücher an die Front geschickt, damit die Soldaten sich entspannen konnten und regenerieren konnten.
Ja, genau so war es. Das ist eine erstaunliche Profitgeschichte. Die Verlage und die Buchhandlungen hatten wirtschaftlich sehr viel von den Vorteilen einer Feldbücherei. Wir gehen heute davon aus, dass in den ersten drei Kriegsjahren, also bis 1917 im März, ca. 10 Millionen Bücher zusätzlich gedruckt, verlegt und an die Front transportiert wurden. Das heißt, wir haben da nicht mit Opfern zu tun, was die Verlage und den Buchhandel angeht, sondern wirklich mit Profiteuren.
Das war im Zweiten Weltkrieg ja zum Teil auch so. Also Bertelsmann ist ja durch seine Feldliteratur, der Lanze-Literatur, auch sehr groß geworden erst.
Mhm. Ne? Zweiten Weltkrieg ist es tatsächlich auch noch mal sehr viel brenzliger, was das Selbstverständnis des Börsenvereins angeht. Er hat geradezu vorauseilende Bekenntnisse zum Nationalsozialismus. Es gab Gleichschaltung im April 1933, ein wirklich mit Aplomb auch vorangetriebenes Sofortprogramm zur Gleichschaltung. Es gab Bücherverbrennungen im Namen des Börsenvereins, natürlich Arisierungen, Großrazzien. Also spätestens im Zweiten Weltkrieg hat tatsächlich der Börsenverein seine, in Anführungsstrichen, Unschuld dann auch wirklich
verloren. Also nicht nur eine ruhmreiche Geschichte, sondern auch eine mitunter problematische. Jetzt lassen Sie uns ganz kurz mal auf heute schauen. Leipzig, wo Sie sind, ist seit der Wiedervereinigung kurz danach wieder als Messestadt etabliert. Was sind denn heute die Herausforderungen nach 200 Jahren, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bestehen muss aus Ihrer Sicht?
Durchaus auch an die Ursprungsgeschichte an, nämlich die Frage einer Demokratisierung von Wissen. Und das ist sicherlich etwas, und wir sitzen immerhin in Leipzig, wir wissen, wie das Wählerverhalten bei der letzten Bundestagswahl hier war. Das heißt, die Frage nach Meinungsfreiheit, die Frage nach Vielfalt, die Frage nach Demokratie ist eine der Hauptherausforderungen auch des Börsenvereins, tatsächlich aufzupassen, dass eine vielfältige und meinungsstarke Literaturbranche auch die Zukunft im Sinne der Meinungsfreiheit dominiert. Die Verantwortung der Buchbranche, der Büchermacher, eben nicht unter sich zu bleiben, sondern für die Gesellschaft etwas zu tun, das macht der Börsenverein sehr erfolgreich.
Stefanie Jacobs, Leiterin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums an der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen fürs Interesse.
Gemeinsam mit Christine Haug hat Stefanie Jacobs diese andere Geschichte des Börsenvereins herausgegeben. Zwischen Zeilen und Zeiten ist im Wallstein Verlag erschienen. Das Buch hat 568 Seiten und kostet 28 Euro. Und in der Leipziger Nationalbibliothek ist von heute an auch eine Ausstellung zu 200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels zu sehen. Katja Riemann ist eine der bekanntesten Filmschauspielerinnen Deutschlands. Nun hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Nebel und Feuer heißt der Klimathriller. Darin finden sich sowohl originelle sprachliche Bilder als auch Banalitäten, so unser Kritiker Carsten Huck.
Immer schon haben Schauspieler und Schauspielerinnen Bücher geschrieben, zumeist Autobiografien und Erinnerungen. Schon heute weitgehend vergessene Größen wie Alexander Granach oder Tilla Durieux taten das und später auch Hildegard Knef, Harald Juhnke oder Manfred Krug. Doch seit geraumer Zeit hat sich das Ich-Spiele-und-Schreibe-Genre erweitert. Gehäuft produzieren diejenigen, die hauptberuflich auf der Bühne und vor der Kamera stehen, neuerdings Fiction. Es gibt Erzählungen von Matthias Brandt, Romane von Joachim Meyerhof, Christian Berkel, Valerie Ceplanova, um gleich die besseren zu nennen, aber eben auch von Erika Pluha, Caroline Peters und ab sofort von Katja Riemann.
Sie steht mit dem Rücken zum Abgrund, nackt, im Fenster des fünften Stocks, Altbau. Die verputzte, ungestrichene Wand fällt steil und bedrohlich herab, wie ein lautloser Wasserfall.
So stellt die Autorin auf der ersten der 300 Seiten ihre Protagonistin vor. Johanne, genannt J, Bassistin, Frontfrau und Sängerin einer Band. Sie hat Liebeskummer und eine Lebenskrise. Über 40 Seiten steht sie auf dem Fensterbrett und sinniert über Vor- und Nachteile eines finalen Sprungs. Diese Situation erlaubt der Autorin bemerkenswerte Entdeckungen und originelle Einsichten an den Leser weiterzugeben.
Der vordere Teil ihres Fußes, die Ballen und Zehen, stehen auf dem Sims. Die Ferse ragt in die Luft und könnte runterfallen, wäre sie nicht am vorderen Fußteil festgewachsen.
Oder auch:
Sie fühlt als Phantomschmerz das, was nicht mehr ist.
An anderer Stelle proklamiert die potenzielle Selbstmörderin auf dem Sims:
Graues Wetter sollte nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sein.
Eines muss man der literarischen Debütantin Riemann lassen. Sie scheut schon gleich zu Beginn ihres Romans vor nichts zurück. In der langgezogenen Eröffnungsszene offenbaren sich die stilistischen Mittel und Schwächen, mit denen Leser und Leserinnen es im Fortgang der Handlung zu tun bekommen. Riemanns Fantasie ist exaltiert, ausufernd ihr unbedingter Wille, originelle Bilder wie auch Banalitäten anzuhäufen. Sie verwurstet alles mit allem, schnoddriges Gelaber mit Kulturkritik, Surreales und Dystopisches. Wechsel der Erzählperspektive aus der dritten in die erste Person, innerer Monolog und dialogisches Deutsch und Englisch. Tatsächlich steigt Johanne nach einer Unterhaltung mit dem Mond und dann einer mit der Nachbarin wieder in ihre Wohnung und ins Leben ein. Es geht nach solch dramatischer Eröffnung ruhig weiter. Erst einmal schlafen, träumen, dann wieder aufstehen.
Ich finde, ich mache das ganz gut. Ich mache Erwachsenensachen. Duschen, Tee kochen. Das ist doch was. Ein Anfang. Heute ist Tag 1.
Der Fast-Selbstmord wird also im Nachhinein zu einem Vorspiel und einer Art Wiedergeburt. Glücklicher allerdings als zuvor ist die Protagonistin nicht. Die Tatsache, dass ihr Freund, der Mann, sie verlassen hat, wurmt sie weiterhin beträchtlich. Obsessiv arbeitet sie sich in Gedanken an ihm ab.
Der Mann saß im schwarzen Loch. Schön konnte das auch für ihn nicht sein. Er tat, als wäre er nicht, bis er wieder ward. Ein Mensch im besten Fall. Er konnte sich ausschalten, seine Sicherungen herausdrehen. Dunkel, unauffindbar für die Frau, alle und sich selbst.
Hier erkennbar wird die Neigung zu einem Reihungsmuster, das sich durch den gesamten Text zieht und möglicherweise als Riemannsche Trias in die Literaturwissenschaft eingehen wird.
Gestern hatte sie nicht mehr die Kraft gehabt, 5 Stockwerke hinunterzugehen in eine Stadt, ein Land, einen Ort. Es war der Sex, der sie, Johanna, und den Mann verband, verbündete, verbrüderte, geradewegs. Sie waren ein perfektes sexuelles Duo und Duett, wie Simon and Garfunkel in Sex, wie Ike und Tina Turner, wie Messer und Gabel, also.
Nach einem Drittel des Buches bildet sich gnädigerweise der mirakulöse Nebel. Er bewegt sich von Skandinavien und Osteuropa Richtung Deutschland und breitet sich schließlich über den ganzen Erdball aus. Gleichzeitig kommt es zu Bränden und Heuschreckenschwärmen.
Flugzeuge können nicht mehr fliegen, Flugreisen sind eingestellt, alle Flughäfen liegen still.
J. sucht Zuflucht in einem vom Vater ererbten Landhaus und dort versammeln sich dann weitere Frauen. Boccaccio, der in seinem Decamerone eine adlige Schicksalsgemeinschaft zu Zeiten der Pest zusammenkommen lässt, gibt hier das Setting vor. Die Frauen erzählen sich Geschichten über Männer und ihr diverses Leben, Tarot, Queerness, Musik, die politischen Zustände in Hongkong, Feminismus, die Macken der Männer. Allein das zeigt, dass die Bedrohung durch die Außenwelt nicht allzu intensiv erfahren wird. Und es zeigt, dass es Riemann nicht gelingt, ihre Geschichte zu gestalten. Da werden Situationen und Gesprächsthemen aneinandergereiht, Nebelkerzen und Feuerwerk gezündet. Riemann suggeriert eine dystopische Szenerie, die in sich nicht konsistent ist. Die Frauen befinden sich in einer behaupteten Isolation, denn es gibt in der Nähe immer noch geöffnete Supermärkte, einsatzbereite Polizisten und ein intaktes Schienennetz. Und als sie am Ende packen und in die Stadt zurückkehren, das Feuer den Nebel auffrisst und die Erde sich weiterdreht, trifft Johanne einen neuen Mann. Auferstanden aus Ruinen beschreiten auch ihre Freundinnen einen neuen Lebensweg. Feiert die Apokalypse, scheint uns Katja Riemann zuzurufen. Es kann nur besser werden.
Der Roman Nebel und Feuer ist im S. Fischer Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 25 €. Und das Ganze gibt's auch als Hörbuch. Alleinerziehende Mutter verliebt sich in gut aussehenden Macho. Das Glück scheint perfekt, bis der hübsche Typ sich als Psychopath entpuppt. Das ist die Story im Debüt von Milica Vucic. Die serbische Schriftstellerin und Künstlerin wurde 1989 in Belgrad geboren. Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen heißt der Roman. Eine starke, wenn auch schwer verdauliche Lektüre, so urteilt Angela Gutzeit.
Milica Vucic's Ich-Erzählerin Eva hat mit ihren Beziehungen zu Männern kein Glück. Als auch die Ehe mit Tomislav, einem Werbedesigner in Zagreb, scheitert, zieht sie mit dem gemeinsamen Sohn Mario zunächst zurück zu ihren Eltern ins serbische Šalesnik. Während einer Feier in ihrer Belgrader IT-Firma, bei der sie als Sekretärin beschäftigt ist, lernt sie Viktor kennen. Ein Kollege hat ihn mitgebracht. Zunächst findet sie diesen Mann in seiner ausgestellten Virilität abstoßend.
Er pflanzte sich auf diesen Stuhl wie ein eingeschlagener Pflock. Viktor. V. Mit der Spitze nach unten rammte er sich da ein und bewegte sich nicht mehr.
Abstand halten, hätte diese Wahrnehmung zur Folge haben müssen. Aber dieser schöne Mann mit den starken Armen und der umwerfenden Ausstrahlung betört sie. Ist er doch ein ganz anderes Kaliber als der trottlige Tomislav, so schildert Eva aus der rückblickenden Perspektive den Beginn ihrer verhängnisvollen Liebe. Angezogen wie die Motte vom todbringenden Licht, verfällt sie Viktors Ausstrahlung. Der erweist sich immer deutlicher als Psychopath und zieht alle Register, um Eva jeden Ausweg aus dieser Bindung zu versperren. Milica Vucic entfaltet in ihrem Romandebüt das Drama einer manipulativen Gewaltbeziehung. Toxisch, so das gebräuchliche Schlagwort für diese Art der zerstörerischen Abhängigkeit. Ein mittlerweile inflationär verwendeter Begriff. Die Psychologie spricht lieber von dysfunktionaler Beziehung mit destruktiver Dynamik. In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur häufen sich seit einigen Jahren Romane über diese Art der ungesunden Partnerschaft, die trotz unterschiedlicher Herangehensweise auf ähnliche Motive zurückgreifen. Da ist zum Beispiel Heinz Strunks Roman mit dem süffisanten Titel »Es ist immer so schön mit dir«. Strunk dreht hier das übliche Täter-Opfer-Schema um und setzt einen Mann dem Psychoterror einer Geliebten aus. Anders ist es bei Autorinnen wie Theresia Mora in ihrem komplexen Roman »Muna« oder »Die Hälfte des Lebens« oder bei Annette Pehnt in ihrem formal sehr interessanten Erzählwerk »Die schmutzige Frau«. Hier handelt es sich jeweils um eine Ich-Erzählung aus weiblicher Perspektive. So auch bei Vucic und ihrem Roman »Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen«. Und wie Theresia Mora in »Muna« eröffnet die serbische Autorin ihr literarisches Psychogramm einer zerstörerischen Beziehung mit der Schilderung einer problematischen Mutterbindung. Bei Mora wird die Labilität einer jungen Frau in Beziehung gesetzt zu ihrer alkoholkranken, alleinerziehenden Mutter. In Vucic's Roman ist diese Herleitung nicht so einfach. Ihre Ich-Erzählerin beklagt zwar das kühle Verhältnis zur Mutter, die sie stets zurückgesetzt habe gegenüber der jüngeren Schwester, betont aber gleichzeitig die gute Beziehung zum Vater. Wo liegt also die Ursache für Evas geradezu willenlose Auslieferung an diesen gewalttätigen Mann? Vermutlich wählt Vucic ganz bewusst eine unsichere Motivlage, um ihre Leserschaft mit den letztlich unauslotbaren Abgründen solcher Verstrickungen zu konfrontieren. Milica Vucic zieht die Schrauben der Pein ganz langsam an. Dabei wiederholen sich die Muster. Er, Viktor, der erfolglose Schriftsteller und Journalist, vergällt Eva jegliches freudige Erlebnis, sät Zwietracht zwischen ihr und ihrer Familie, zerstört ihre Freundschaften, kritisiert ihr Aussehen, demütigt sie und treibt sie bis an den Rand des Verstummens. Schließlich nötigt Viktor sie zu einem Umzug nach Stuttgart. Die Falle schnappt zu. Aller vertrauten Bindungen beraubt, droht nun auch das Verhältnis zu ihrem Sohn Mario zu kippen. Dann schlägt er sie auch noch, um kurz darauf wieder um Verzeihung zu betteln. Er tischt ihr dramatische Geschichten aus seiner Vergangenheit auf, sieht sich als weitwundes Opfer. Und Eva? Eva gibt immer wieder nach.
»Du bist so wundervoll«, sagte er. »Du und deine Familie, ihr seid so wundervoll. Das habe ich nicht verdient. Ich kann nicht anders«, sagte er. »Und ich möchte niemanden jemals mehr verletzen, besonders dich nicht. Wenn ich dich liebe, dann muss ich gehen.« Er legte Geld auf den Tisch, stand auf und ging. »Bitte geh nicht«, rief ich ihm nach.
Formal ist dieser Erstling der serbischen Autoren eher schlicht konstruiert. Unerbittlich folgen Demütigung und Verletzung, dann Trennung und wieder Versöhnung aufeinander. Auch gibt es in diesem Roman keine weiteren Erzählstimmen als Kontrast zu Evas Schilderungen. Die subtile Dramatik ist ganz nach innen verlegt, ausschließlich in die Wahrnehmung Evas. Dabei ist der Erzählton lakonisch, fast teilnahmslos. Mehrmals betont sie, dass sie sich an dies und jenes erinnere, so als habe sie sich mittlerweile von Viktor gelöst. Aber eindeutige Anzeichen für eine Trennung gibt es nicht. Ein starkes Debüt hat Milica Vucic mit diesem Roman vorgelegt. Für ihre Leserschaft ist er allerdings eine schwer verdauliche Kost.
Angela Gutzeit über Milica Vucic's Roman »Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen«. Aus dem Serbischen hat übersetzt Rebecca Zeinzinger, Paul Schöllner Verlag Wien, 190 Seiten, 23 Euro. Soweit heute der Büchermarkt. Bei Forschung aktuell geht's gleich um Quantenkommunikation und um die Einbalsamierung des Papstes. Papstes klingt beides aufregend. Ich bin Dirk Fuhrig. Bis bald.